Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament betrachten und schlagen dazu Lukas Kapitel 5 auf. Eine sehr bekannte Sache, aber wir wollen sie hier dennoch behandeln, weil sie für uns alle von hoher Belehrung ist. Lukas 5 ab Vers 18. Da heißt es, und siehe, Männer, welche auf einem Bett einen Menschen bringen, der gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Wege sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen sich durch die Ziegel hinab mit dem Bettlein in der Mitte vor Jesum. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Soweit Gottes Wort. Es müssen gewaltige, es müssen wunderbare Tage gewesen sein, als der Sohn Gottes im Fleische hier auf dieser Erde wandelte. Oft habe ich's mir gewünscht, dabei gewesen zu sein. Dort wären bestimmte Fragen, die auf meinem Herzen lagen, in die Beantwortung gekommen. Und inmitten einer riesigen Volksmenge lehrte der Herr Jesus diesen Leuten das Evangelium des Königreiches. Wie hätte er denn auch anders verkündigen können, wo er doch der König und als der König unter seinem Volke weilte? Bei allen diesen seinen so öffentlichen Auftritten hat es scheinbar nie an Schriftgelehrten gefehlt. Sobald man erfuhr, wo der Mann aus Nazareth reden sollte, da strömten und ergossen sich die Menschenmengen aus allen Richtungen nur so herbei. Als der Herr da draußen am Rande der Wüste jene Speisung der 5000 hielt, da sagt die Bibel, da waren 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Wir können zwischen 12.000 und 15.000 Menschen rechnen. Das war eine Menge, die den Herrn meist umgab, damit wir uns ein klares Vorbild, eine klare Vorstellung machen können. Aber wie unterschiedlich nur waren die Ursachen, weshalb sie erschienen, weshalb sie kamen. Nun, das Volk kam, um seinen Worten zu lauschen. Das war die eine Seite. Andere kamen, um Zeugen seiner Wunder und Zeichen zu werden. Die Schriftgelehrten kamen, um durch ihre Anwesenheit zu verhindern, dass dem neuen Rabbi nicht allzu viel Beifall vom Volke werde. Sie widersprachen kräftiglich. Egal, wovon der Herr redet, wir hatten immer, das waren lauter Abermenschen. Wir kennen ja diese Typen, die sagen, ja, aber. Die bringen kaum einen Satz aus dem Mund, wo nicht ein Aber drin ist. Das sind Menschen ohne Sieg. Menschen ohne Sicherheit in Jesus. Menschen, die auch errettet sein können, aber kein Glaubensleben führen. Das sind Ja-Aber-Menschen. Der Herr Jesus ist zwar Sieger, aber, sagen Sie, nicht? Wir kennen diese Leute. Und diese gottfernen Volksführer hier, diese Schriftgelehrten, hatten überhaupt keine Ahnung davon, dass der Heilige Geist zuvor die Worte schreiben lassen würde, nämlich am Ende von Vers 17, da steht das, und des Herrn Kraft war da, sie zu heilen. Aber diese Leute, diese Schriftgelehrten, die konnten nicht geheilt werden. Und zwar darum nicht, weil sie sich keiner Krankheit bewusst waren. Überdies hätten sie angesichts ihrer stolzen Herzen, die kurz vor dem Zerplatzen waren, ihre Sündenleiden nie zugegeben. Lieber wären sie zerrissen. Das vermag Stolz zu bewirken. Auch wussten jene überhaupt nicht, dass es heißen und lauten könnte, des Herrn Jesu, des Nazareners Kraft war da zu heilen. So hätt's auch lauten können. Welche furchtbaren Folgen für die Menschen, Seelen birgt es in sich, wenn nicht erkannt wird, wer der Herr Jesus ist. Es ist eine Katastrophe. Wer nicht bis ins Letzte weiß, wer Jesus Christus ist. Unzählige Menschen, damals wie auch heute, gehen des ewigen Heils verlustig, weil sie sich nicht verloren erkennen. Das ist die Problematik. Vieles, sehr, sehr vieles hat sich von damals bis heute in dieser Welt verändert. In dieser Beziehung allerdings von Stolz und von Sünde sind sie genauso geblieben. Die Leiber sind heute nicht weniger krank als damals. Ihre Gewissen sind heute ebenso beschwert wie einstmals. Und die Herzen der Menschen sind heutzutage genauso heilungsbedürftig wie einstmals oder ehedem. Den stolzen, selbstgerechten Menschen fehlt damals wie heute die Entscheidung und der Wille, gerettet und geheilt zu werden. Des Weiteren, damals wie heute, ist die Kraft des Herrn da, sie zu heilen. Um in den Machtbereich Jesu Christi zu gelangen, brauchen wir eigentlich nichts anderes als zu glauben. Das ist die Forderung der Heiligen Schrift. Kann es etwa Gott noch weiter abschwächen? Um ewiges Leben zu empfangen, brauchen wir heute nur zu glauben. Mehr kann jetzt Gott nicht mehr machen. Jeder hat jetzt die Verantwortung, aus dem, was uns durch Christus geschenkt ist, zu machen. Und die Männer des Textwortes glaubten so, Darum wurde auch ihre Glaubensmühe überhaupt nicht beschämt. Und wir behandeln diese Geschichte hier von Lukas 5, 18 bis 20, jetzt mit der Parallelstelle insgeheim von Markus 2 ab Vers 1, was wir nicht aufschlagen müssen. Ich zitiere aber einiges auch aus der Parallelstelle. Diese Geschichte selbst, hier mit diesem Gelähmten, vollzog sich in Kapernaum. Und in ganz besonderer Weise redet darum das Wort zu uns in der Aufmerksammachung, wo es beginnt, und siehe, Männer. Wir kommen dann gleich noch da drauf. Das heißt, wir sollen jetzt diese Männer besehen. Und der Herr Jesus möchte Gnade schenken, dass unser aller Gedanken jetzt Freiheit erlangen, um dem Worte Gottes zu folgen. Welche Männer denn? Nun, die da zu viert den Kranken trugen, die sollen wir jetzt sehen. Die sollen wir besehen. Wir wollen jetzt von diesen Männern lernen. Und wenn wir sie nicht besehen, dann werden wir auch nicht von ihnen lernen können, dann bleiben wir ebenso stehen und kommen nicht weiter. Ihre Hilfeleistung gründete sich in einen festen, tiefen Glauben. Das ist das Erste. Deshalb sind uns diese Leute als Glaubensvorbilder vor unsere Herzen gestellt. Es sind Glaubensvorbilder für dich und für mich. Sie glaubten, diese vier Männer, dass dem Kranken, diesem Gelähmten, durch Christus geholfen werden sollte. Das glaubten sie. Also brachten sie diesen Gelähmten durch Glauben in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ein Glaube ist kein Glaube, der nicht engst mit Christus selbst verbunden gefunden wird. Hätte auch nur einer der vier nicht durchgehalten, wäre die ganze Aktion ins Wasser gefallen. Und da heraus wollen wir lernen, hoffentlich lernen wir, und wir werden es nur, wenn wir es wollen, dass der Glaube nur dann echt und als echt bezeichnet werden kann, wenn wir treu, nicht untreu, sondern wenn wir treu im Glaubensauftrag bleiben. Mit Gewissheit darf ich sagen, dass nicht nur Männer, die hier angesprochen, sondern auch Frauen solche Glaubensmenschen sein können. Was aber diese hier angesprochenen Männer so wertvoll macht, ist ihre Beharrlichkeit des Glaubens, der ihnen von Gott her dadurch zum Auftrag wurde. für den hier vorhandenen Glauben gab es in letzter Konsequenz deshalb auch gar keine Hindernisse mehr. Wir werden die Hindernisse dann gleich im Einzelnen aufzählen, die zu überwinden waren. Aber der Sieg der Überwindung war darum, weil sie in ihrer Grundlage des Glaubens vor Gott standen und gefunden wurden. Auch wollen wir erkennen, dass dort, wo echter Glaube ist, zugleich auch die Liebe des Christus gefunden wird, um die Tragfähigkeit des Auftrages, diesen Mann über Kilometer zu tragen, zu besitzen, den schweren Transport letztlich durchzuführen. Je größer der Glaube, umso mehr Liebe Jesu wird vorhanden sein, damals wie heute. Das ist der Glaube, der durch die Liebe wirkt, wie wir das in Galater 5, Vers 6 lesen. Das ist mal eine Verkündigung drüber gehalten worden. Der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Wenn von den Trägern ein oder zwei gesagt hätten, ich glaube das nicht, dass der seit vielen, vielen Jahren Vollgelähmte auch wieder gesund wird, dann wäre die nächste Sache gewesen, dann brauchen wir auch gar nicht anzuhören, dann lasse ich gleich wieder fallen. Nicht wahr? Auch diese Typen kennen wir. Diese verstandesregulierten Gläubigen. Wäre der gesamte Transport, wäre die wunderbare Geschichte uns nicht gezeigt worden. Solche, die da Probleme mit dem Glauben haben, schädigen nicht allein Christus und sein Zeugnis, sondern sich selbst und die anderen mit. Wie groß der Schaden des Unglaubens in der Gemeinde Jesu heute ist, ist der Abfall der Gemeinde. Das ist das Zeugnis der Größe des Unglaubens. Und diesen Zustand, den gab es schon im Alten Testament. Da hatten sie die gleichen Probleme, weshalb die glaubenslosen Israeliten, bevor sie in den Streit mit den Feinden zogen, von den Vorstehern der Israeliten besucht wurden. Da waren lange Kolonnen von den 12 Stämmen, die einen mit langen Hellerbarten, die anderen mit Pfeil und Bogen, die anderen mit dem Schwert, Lang- und Kurzschilden, bunte Bilder konnte man da sehen. Alles hatte sich fertig gemacht in den Kampf gegen den Feind. Bevor sie dem Feind begegnen durften, war laut Anweisung Gottes, wir lesen davon, ich sag's gleich, wo es steht, mussten die Vorsteher vortreten und mussten die Reihen abgehen und mussten denen etwas sagen. Ich hoffe, dass wir das kennen. Sie mussten in 5. Mose 20, Vers 8, da steht davon, da mussten sie etliche nach Hause schicken. Sie wurden angesprochen, und zwar mit den Worten.
wer sich von euch fürchtet. Das ist Unglauben. Und verzagten Herzens ist. Raus, alle raus. Ab mit euch, geht nach Hause, immer fort, weg, immer weg. Geht nur. Und dort heißt es, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Das ist das Problem. Die Herzen der Glaubenslosen war in der Lage, die Herzen der vielen Glaubenden zu zerstören. Aber der Glaube der vielen war nicht in der Lage, auch nur einen dieser Angstmacher zum Glauben zu verhelfen. Wir haben das vor Jahren schon, als wir noch in der Stubenversammlung waren, haben wir es in ähnlicher Weise gesagt, da haben wir zum Ausdruck gebracht, wir sollten nach dem Willen Gottes und seines Wortes mit den Gottlosen keine Gemeinschaft des Geistes pflegen. Wir wissen genau, was gemeint ist. Und da haben wir immer gesagt, ein Erretteter, ein Lebender, einer, der ewiges Leben hat, kann sich einen Toten auf dem Rücken binden, ihn zeitlebens durch die Gegend tragen. Der Tote wird nicht lebendig. Aber der Lebende kann daran und wird mit Sicherheit daran sterben, wenn er das Ding nicht wegwirft. Und so ist es auch hier. Der Herr möchte, dass wir keine Gemeinschaft mit dem Tode haben. Unglauben ist Tod. Die größte und verbreitetste Sünde auf der ganzen Welt. Ich darf es noch einmal sagen. Wäre nur ein Träger von den vier in dem Zustand eines Schwach- oder Halbglaubens gewesen oder gar eines Unglaubens, dann hätten die anderen nicht durchhalten können. Es war ein langer Weg. Und genau dasselbe Bild haben wir heute in jeder örtlichen Gemeinde. Wenn ein Glaubenssieg errungen werden soll, da haben die ungläubigen Kinder Gottes eben zu schweigen. Und das ist auch der Grund. Die Bilder des Alten Testaments sind uns eben deshalb beschrieben, wie das Wort sagt, zur Belehrung. Ach, dass wir uns belehren lassen möchten. Weshalb die Israeliten zu schweigen hatten, wie wir in Josua 6, Vers 10 lesen. Da heißt es, kein Wort, sagt Gott, soll aus eurem Munde gehen. Kein Wort. Durften sie reden? Damit durch Glauben, da achten wir, nicht damit durch Unglauben die Mauern Jerichos fallen sollten. Durch Unglauben fallen die Leute selbst hin, aber nicht Mauern Jerichos. Nun schauen wir wieder diese Männer an, die sich in ihrem Blick auf ihr Ziel verhielten. Ich sag's an dieser Stelle, ich sag's, dass die vielen Gläubigen, die keine Freude in Jesus haben, die nicht wissen, was Siegesleben letztlich ist, das Ziel Jesus nicht anschauen. Die können's anschauen, aber sie tun's nicht. Und man sagt's und sie machen's nicht. Und man sagt's das 111. Mal und sie tun's nicht. Warum hat Jesus, der Herr, so deutlich geredet? Das Ziel anschauend, sagt er. Es ist eben Widerspruch. Es sind stolze Herzen. die es besser wissen als Gott. Diese Männer hielten in ihrem Blick das Ziel scharf im Auge. Viele, viele Hindernisse hatten sie, diese Männer zu überwinden. Um dieses ihr Ziel zu erreichen, auf welches sie zunächst blickten, sie waren noch nicht dort, aber das Ziel anzuschauen, wo blickten sie denn hin? Was war denn das Ziel dieser Männer? Wir können sagen, Jesus, der Herr, war ihr Ziel. Es ging hier darum, diesen kranken Mann zu Jesus zu bringen. Darum heißt es in Vers 19b, in die Mitte vor Jesum, so steht es wörtlich geschrieben. Das war das Ziel. Und wer Jesum Christum also zum Mittelpunkt hat, darf gelingen haben. Und weil die Männer den Herrn Jesus zum Ziel hatten, empfingen sie Glaubensbestätigung. Hätten die vier um ihn rumgestanden und hätten mitgejammert, hätten gesagt, du armes Würstlein, du bist schon 34 Jahre total gelähmt, du musst ein Ja haben zu dem, was Gott zugelassen hat. Diese Zulassungen haben wir auch in der Lehre des Islam. Das ist nichts anderes als islamitische Lehre. Ich war vor Jahren, ich liege schon länger zurück, vor Jahrzehnten, ein Arbeitskollegen, der nach dem Iran ging, um dort größere Arbeiten durchzuführen. Und als er zurückkam nach Jahren, besuchte er mich. Und da habe ich gesagt, na, wie war's denn? Und er sagte, ich kann das ja mal erzählen, wie das der Reihe nach ging. Wir sind mit dem Flugzeug bis da und dahin gekommen und dann wurde ich mit dem Lastwagen abgeholt. Meine Koffer und meine Sachen. Der Weg, wo wir fuhren, das war mehr wie Lehm. Es war trocken. Und hinten sahen wir, habe ich gesagt, was ist denn das? Da sind eine Menge Menschen. Ja, hat der Fahrer gesagt, da wird wieder was los sein. Und da kamen wir hin und da hatten die ein Tier davor an so einem Wagen und hatten riesenhoch aufgeladen, wie er sagt, das sah aus, entweder für Körbeflechten, Peitschen oder was, aber ein paar Meter hoch. Jedenfalls sind die zu weit am Straßenrand rangekommen, da ist das Ding umgekippt und der Kutscher lag unten drunter und schrie. Und rundum waren über 200, ja, Islamen und die hatten die Hände in Taschen und haben geraucht. Na, ist er hin, hat gesagt, hier müssen wir mal anheben. Nein, nein, wenn der nicht was gemacht hätte, dann hätte Allah nicht zugelassen, dass er jetzt da drunter steckt. Das ist islamische Lehre. Ich sag's noch einmal. Und die ist auch in der Gemeinde Jesu vorhanden. Dieses islamische Denken. Dieses Denken Mohammeds. Er war kein Lichtmensch. Er war von unten. Wer Jesus zum Mittelpunkt hat, wir wissen, was der Herr Jesus in dem Weg nach Jericho dem unter die Räuber gefallenen tat. Der hat ihn nicht liegen lassen und hat dort geraucht. Der Jesus hat keine Zigarette angebrannt, hat gesagt, dem Stromer geschieht's recht, dass der mal richtig halb totschlagen worden ist. Das hat er nicht gesagt. Und diese Männer hatten den Herrn zum Ziel, sie empfingen die wunderbare Glaubensbestätigung. Was immer uns im Glaubensleben begegnen und als Aufgabe gestellt sein mag, tun wir es aus Liebe im festen Glauben. Haben wir die Bestätigung seines Wortes. So fängt's an. Und zwischen dem Wort und unserem Herrn Jesus gibt es sowieso keine Differenz. denn die Bibel sagt, dass er das Wort ist. Insbesondere beschäftigen uns die großen Hindernisse, welche den Männern entgegenstanden. Zuerst und zuallererst musste der Kranke selbst klar vor Gott in dieser seiner Sache sein. Kann ich Jesus begegnen? Bin ich salonfähig, Jesus zu begegnen, ist eine Frage. Es hat Leute gegeben, die sind aus Evangelisationen wieder herausgelaufen, weil sie gesagt haben, ich bin da nicht, da bin ich noch nicht gut genug dafür. Das ist Lüge von unten. Der Jesus kennt uns ohne dies, da brauchen wir nicht zum geistlichen Friseur zu gehen, um uns aufzumöbeln, um vor Gott annehmbar zu werden. Wir werden das sowieso nicht. Unsere Gemeinschaft durch Christus ist uns durch seine Gnade und nicht durch eine Möbelpolitur geworden. So war es dann seine Angelegenheit, die Angelegenheit dieses Gelähmten, vier glaubensstarke Männer zu suchen. Das hatte er alles zu überwinden. Die waren nicht neben ihm gewachsen und standen da, wie man im Sommer die gekühlten Getränke aus dem Kühlschrank rausnimmt. So nicht. Die hatte er, der Gelähmte, zu erbeten und zu suchen, die bereit waren, den langen Transport, und beachten wir hier, es geht nicht um den langen Transport, sondern den langen Transport im Glauben zu übernehmen. Da gibt's nicht viele in Israel. So wie es auch heute nicht allzu viel in der Gemeinde Jesu gibt. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der Glaube des einen Kranken nicht ausgereicht hätte, zu Jesus zu kommen, um dort geheilt zu werden. Er hätte nicht ausgereicht. Lesen wir hier, hören wir bitte zwischen den Zeilen. Denn in Vers, das kann ich auch beweisen, was ich sage, denn in Vers 20 sagt das Wort. Und als er, hier ist der Herr Jesus gemeint, ihren Glauben sah, er sagt nicht, hier steht nicht, und als er seinen glaubt, da wäre der Kranke gemeint gewesen. Hier steht aber ihren Glauben, nicht der Glaube des Gelähmten. Der wäre nicht ausreichend gewesen. So ist es auch heute noch, dass wir von dem Stolz herunter müssen. Wir brauchten keine Hilfe des Gebets durch andere Geschwister. Stolz. Nach Überwindung der Hindernisse kommen sie endlich an das Ziel, das Haus, in welchem der Herr Jesus ist. Und da tritt ihnen ein noch größeres Problem entgegen. Die Volksmengen lassen den Kranken nicht zum Herrn. So steht's geschrieben. In der religiösen Welt ist das heute genau noch so, ob es die christliche Religion oder eine andere Religion ist. Die Volksmassen aller Religionen verhindern, zu Jesus zu kommen. War auf dem normalen Weg, nicht zum Herrn Jesus zu gelangen, dann beschritten die vier eben einen unnormalen Weg. Ist Glaube und Liebe vorhanden, gibt es kein Tabu. Genauso war es bei dem Zachäus. Als er sah, dass er zu kurz war, da stieg er eben auf einen Maulbeerfeigenbaum. Da heißt es wörtlich, Jesus zu sehen, wer er wäre. Ist interessant. Wer er wäre, das wollte er mit den Augen, wollte er das festlegen. Hier nun nehmen die Männer mit dem Gelähmten den Weg über das Dach. Sie hiefen ihn hoch. Decken das Dach auf. Und lassen den Kranken hinab. Die mussten ja auch damit rechnen, dass sie vom Hausbesitzer war ordentlicher bezogen hätten. Ich ließ mir nicht ohne weiteres von den Spinner gefallen, das Dach abzudecken. Sagen, seid ihr denn noch gesund hier oben? Nun gut. Aber damit erreichten sie ihr Ziel. Denn nun lag der Kranke mitten vor Jesus. Diese Schriftmitteilung belehrt uns alle in einer bestimmten Richtung, die da lauten darf. Wer im festen Glauben vor dem lebendigen Gott in einer Sache in Treue, Hingabe und Beharrlichkeit verweilt, darf das Ziel erreichen. Denn der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11,1, das ist es. Hindernisse spielen bei den Glaubenden nicht mehr eine erwähnenswerte Rolle. Ist dieser Glaube die Ausrüstung für jeden Erretteten? Wir könnten sagen, für jedermann? Nein! Diese Ausrüste ist nur für Glaubende, wie die Schrift es sagt. Möchte der treue Herr darum Gnade in Fülle darreichen, damit wir aus dem Verhalten dieser Männer für uns, ein jeder für sich lernen. Daher im Auftrag von Vers 18, siehe! Und wenn wir das nicht sehen, dann sind wir blind, was der Herr uns heute sagen will. Da sind wir eben blind. Sehen wir's und handeln nicht danach, sind wir ungehorsam. Denn ungehorsam ist Unglauben. Wir kämen jetzt zu einer ganzen Reihe von Punkten, die wir besehen müssen und besehen wollen, von denen ich noch nicht genau weiß, in der Fortsetzung wahrscheinlich in 14 Tagen, weil ich am nächsten Sonntag nicht da sein kann. So werden wir heute nur den ersten Punkt besehen. Wir wollen hier tief eindringen, um die Glaubenszusammenhänge zu erfassen. Erstens. Wie sah definitiv der Glaube dieser Männer aus? Wir werden also nur den Punkt 1 heute durchführen und von 2 bis 7 oder wie viel es werden wir dann in einer weiteren Stunde behandeln. Zunächst war dieser ihr Glaube ganz echter Glaube an den Herrn Jesus Christus, denn das war ihr Ziel. Auch dann, wenn wir hier noch vor Golgatha stehen, gründete sich ihr Glaube auf die Wortmitteilung von Apostelgeschichte 16, Vers 31. Kamen sie doch im Glauben zu dem Herrn Jesus. Mit Sicherheit war auch ein Teil davon Wunderglauben. Mit Sicherheit. Da sie in der Zeit des Evangeliums des Reiches lebten, und der war ja das Nächstgebotene in jenen Tagen. Zum anderen war es auch barmherzige Liebe dieser Träger, weil sie erkannten, dass der Gelähmte unter allen Umständen Heilung brauchte. Irgendwie mussten sie den Herrn schon kennengelernt haben, sonst würden sie nicht ihre Hoffnung in dieser Art auf den Mann von Nazareth ausgerichtet haben. Der Ort war anfangs angedeutet, war Kapernaum, wo nach Markus Kapitel 1 schon mancherlei Wunder geschehen waren. Das erklärt's ja. Sie alle, die fünf, hatten jenen echten Glauben zu ihm, zum Herrn Jesus, der da ganz und völlig mit Jesus rechnet. Mit seiner Liebe, mit seinem Willen zu heilen die, die sich ihm nahen. Nach Psalm 50, 15 sinngemäß. Der Glaube, wenn er rechter Art ist, vertraut sich dem Retter an. Der Glaube, wenn er echter Art ist, vertraut sich dem Helfenden an. Auch kann der Glaube nur dann wirksam werden, wenn er frei von Zweifeln ist. Aber viele Gläubige glauben und sind die Eigenproduzenten ihrer eigenen Zweifel dabei. Und das gibt ganz furchtbares Gemisch. Wir können nicht Feuer und Wasser in einem Topf zusammen unterbringen. Wir können nicht Glauben und Unglauben gleich einer Mixtur und wollte ich noch so lange schütteln, beides vereinen. Könnt ihr mal so ein Barkeeper oder wie die Leute da heißen, mal fragen, ob er das kann. Sagt doch Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn, dass der Zweifelnde nichts empfängt. Zweifel ist doch Unglauben, der sich gegen Gott wendet. Das ist Zweifel. Diese fünf Männer taten das genauer ausgedrückt. Sie wollten das im Glauben tun. Sie taten's noch nicht im Anfang, aber sie wollten es tun. Und weil sie es tun wollten, wollten sie auch also glauben, wie sie taten. Und dadurch hielt ihr Glaube durch. Und zwar so lange, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Ihr Ziel war der Herr. Es war die Mitte vor Jesus, haben wir gelesen. Da war der Gelähmte dort, wovon geredet ist, die Gesunden bedürfen nicht des Arztes, sondern die Kranken. Wie aber wird der Herr Jesus deinen und meinen Glauben beurteilen? Wo wir doch heute sogar die Rechtfertigung im Glauben haben und wo ohne Glauben niemand vermag, Gott zu gefallen, denn dem Glaubenden ist alles möglich, steht in Markus 9, Vers 23. Und das sagt der Herr. Leider wird unter den Erretteten ein gewaltiger Fehler gemacht. Sie verbinden ihre Erkenntnis mit ihrem Glauben und haben dadurch keinen Sieg. Warum nicht?
In dieser ihrer Erkenntnis sitzt dicker, dicker Stolz. Sonst, wenn das nicht der Fall wäre, würden sie keine Probleme haben. Der Beweis faustdicken Stolzes
ist geradezu ihr eigenes Problem, das mangelnde Siegesleben. Der Herr Jesus möchte in seiner Gnade und Barmherzigkeit heute uns die erste Hälfte dieser Verkündigungsfolge über Glauben gezeigt haben, was der Herr Jesus von uns, einem jeden, erwartet. Bist du bereit, Ja zu sagen zum Worte und Angebot Jesu? Amen.